Dieser Podcast entstand mit freundlicher Unterstützung von Sanofi.
Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Herr Professor Strenger, Sie sind Pädiater und an der MedUni in Graz tätig. Wie ist die RSV-Saison bei Ihnen bisher verlaufen?
Also die RSV-Saison, die ja meistens eben so im November beginnt und bis März ungefähr läuft, war heuer eigentlich wieder etwas anders. Seit der Pandemie haben wir da überhaupt nicht mehr diesen klassischen Rhythmus, und wir haben heuer, ist es relativ spät losgegangen, also erst im Dezember die ersten oder vermehrt Fälle gesehen, und dafür ist es aber auch jetzt, obwohl schon April ist, durchaus noch nicht vorbei. Das heißt, wir haben immer wieder noch in der Ambulanz und auch natürlich dann auf Station Kinder mit RSV-Infektion, wobei man sagen muss, dass wir glücklicherweise heuer eher eine schwächere Saison hatten, wo insgesamt nicht so viele Fälle waren wie in den vergangenen Jahren. Also wir haben vor allem in den ersten Jahren nach der Pandemie, also 2023 eine ganz massive Zahl gehabt von Fällen, dass man in der Spitzenzeit, das war die Woche im Dezember, war jede zweite Aufnahme bei uns an der Grazer Kinderklinik aufgrund von RSV. Das war heuer glücklicherweise bei weitem nicht so stark. Aber es ist doch jedes Jahr einfach im Winter RSV, Influenza, teilweise auch Covid, aber vor allem RSV und Influenza, das, was uns sowohl in den Ordinationen niedergelassenen KinderärztInnen-Ordinationen, in Ambulanzen und natürlich auf Stationen und leider eben auch manchmal auf der Intensivstation doch sehr beschäftigt.
Sprechen wir hier von einem Trend, dass RSV allmählich abflacht nach Ende der Pandemie, oder gibt es unabhängig davon eine mehr oder weniger natürliche Abfolge von starken und schwachen RSV-Jahren?
Naja, wir haben auch, also saisonal, dass es einfach immer im Winter auftritt, das war immer so. Und wir haben vor Corona das schon gesehen, dass es, wie es teilweise auch bei anderen Infektions- oder diesen typischen Infektionserkrankungen sein kann, dass es oft stärkere und schwächere Jahre oder Wintersaisonen sich abwechseln. Das logisch sozusagen, wenn es stark durch die Bevölkerung durchwandert, wenn man so will, die Infektionen, dass dann die Leute mehr wieder vermehrt Immunität haben und im nächsten Jahr nicht so stark erkranken. Das hat man vorher auch gesehen. Kann man sich sagen, naja, es betrifft ja vor allem Säuglinge, die ja die letzte Saison noch gar nicht erlebt haben, aber diese Säuglinge müssen sich ja wo anstecken. Das heißt, wenn es in der Bevölkerung verstärkt zirkuliert, ist natürlich die Gefahr auch größer, dass sich neugeborene Säuglinge anstecken. Und das ist natürlich dann während der Pandemie, durch die Pandemiemaßnahmen dann vorübergehend ganz ausgefallen. Und danach hat sich das ja wie bei vielen anderen Infektionserkrankungen doch ziemlich verschoben oder ist überschießend teilweise zurückgekommen. Bei RSV ist es dann danach relativ früh und stark zurückgekommen. Und jetzt haben wir nach diesen letzten zwei relativ starken Saisonen heuer eine schwächere Saison eigentlich erlebt, muss man sagen.
Aus Sicht der Eltern gefragt, was sind die kritischen Anzeichen für eine RSV-Infektion?
Ja, die Symptome der RSV-Erkrankung sind natürlich sehr vom Alter abhängig und betroffen oder schwerer betroffen sind eben vor allem die kleinen Kinder, Säuglinge eigentlich, neugeborene Säuglinge. Und da sind es so Dinge, die teilweise ganz banal mit Schnupfen beginnen können, aber ein Säugling, der eine verlegte Nase hat, trinkt oft auch schlecht. Also das ist oft auch schon einmal ein erstes Zeichen, wenn irgendwie die Nahrungsaufnahme, das Trinken nicht mehr gut funktioniert, ob das Stillen oder Flascherl ist, eben aufgrund von Schnupfen. Und dann die beschleunigte Atmung, was man natürlich oft vielleicht nicht misst oder zählt, aber man merkt einfach, dass das Kind schneller oder schwerer atmet. Und was dann auch ist, oft sind die sogenannten Einziehungen, dass einfach durch diese Atemproblematik, dass so das Jugulum, das Grübchen da oben am Brustbein sich einzieht, die zwischen den Rippen, die Haut, also und dass man merkt, dass auch der Bauch mitarbeitet beim Atmen, also dass sozusagen die Atmung einfach nicht mehr rund und entspannt läuft. Also wenn man das beobachtet, teilweise auch Nasenflügeln, also dass die Nase sich bewegt beim Atmen mit den Atemzügen mit, das sind lauter so Zeichen, dass es dazu Atemnot und Atemproblemen gibt und kommt. Und das ist auf jeden Fall was ein Hinweis auf eine in der Regel Virus- und oft eben auch RSV-Infektion sein kann. Natürlich sollte man es nicht so weit kommen lassen, dass das wirklich diese massiv beschriebenen Atemnotsymptome auftreten, aber das sind so die Zeichen, einfach Schwierigkeiten bei der Atmung, der Bauch muss mit der Luft rauspressen, schnelles Atmen, auch das nicht trinken können wollen aufgrund der verlegten Nase. Das sind Zeichen, wo man auf jeden Fall einen Kinderarzt, eine Kinderärztin aufsuchen sollte, wo man dann auch Sauerstoffsättigung im Blut messen kann und das genauer beurteilen kann.
Unterm Strich entgeht praktisch kein Kind der RSV-Infektion. Welche davon sind besonders gefährdet?
Ja, man muss sagen, ja, nicht nur kein Kind entgeht dem, sondern auch wir alle infizieren uns vielleicht jedes oder fast jedes Jahr immer wieder, also auch Erwachsene. Wobei besonders bedroht sind eben wirklich die Kleinen. Wir sehen vor allem also in zweites, drittes, viertes Lebensmonat oder erstes Lebenshalbjahr, das sind die am schwersten erkranken. Das betrifft durchaus eben diese Altersgruppe in erster Linie, die schwer erkranken, aber eben auch dann besonders noch die irgendeine Grunderkrankung haben, zum Beispiel ehemalige Frühgeborene oder Kinder mit einem angeborenen Herzfehler, Kinder mit einer Lungenerkrankung, einer angeborenen, die dann speziell besonders noch schwer erkranken. Aber das muss man sagen, dass es eben nicht nur Risikokinder betrifft, sondern jedes Kind in der ersten, spätestens zweiten Wintersaison, die es erlebt, RSV-Infektion zumindest durchmacht und einige davon da schwer erkranken und doch schwanken die Zahlen zwischen 1% und 5% der Kinder, Säuglinge im ersten Jahr sogar wirklich stationär aufgenommen werden müssen.
Seit einigen Wochen steht das Arzneimittel bei Fortus zur Verfügung und zwar im kostenfreien Kinderimpfprogramm. Es dient zur Vorbeugung von Erkrankungen in den tiefen unteren Atemwegen.
Bei Fortus, genau.
Wie wird bei Fortus verabreicht?
Ja, das ist die zweite Möglichkeit, die Kinder zu immunisieren. Im Endeffekt ist es ein bisschen ähnlich. Also es ist in beiden Fällen ein passiver Schutz. Das heißt, es wird nicht das Kind aktiv geimpft, sondern eben bei dieser maternalen, also dieser Schwangerschaftsimpfung, der Mutterimpfung, geht es ja auch darum, dass die Mutter dann Antikörper bildet, die dann übers Nabelschnurblut aufs Kind übertragen wird. Bei diesem anderen, bei diesem Befortus oder Niasevimab, wie es auch heißt, was eben im Gratis-Impfprogramm jetzt ist, ist es so, dass man dem Kind direkt Antikörper dann verabreicht. Also wie eine Impfung über eine Spritze mit Nadel in den Muskel. Aber es ist eben keine aktive Impfung, wo das Immunsystem angeregt wird des Kindes, sondern man verabreicht nur Antikörper, so wie eben so ähnlich wie die Antikörper, die sonst über die Nabelschnur von der Mutter kommen. Und das ist auch gezeigt, dass das auch einen sehr guten Schutz eben danach bietet. Und das ist eben etwas, was eben erfreulicherweise seit dieser Saison, aber eben leider verfügbar jetzt erst seit Dezember, für die Neugeborenen angeboten werden kann im Gratis-Impfprogramm.
Warum gibt es diese passive Immunisierung erst jetzt?
Naja, es ist, also diese Immunisierung ist eben seit eben dieser Saison erstmalig sozusagen verfügbar in einigen Modellregionen und das ist interessant. Daher wissen wir auch, wie gut das wirkt. Einerseits von der Zulassungsstudie, also der Studie, aufgrund dessen, dass dann auf den Markt gekommen ist. Da waren einige Regionen in Spanien, Italien, USA und so weiter, wo das schon in der Vorsaison, vor Winter angewendet wurde und eben seit diesem vergangenen Winter ist es verfügbar sozusagen in allen Ländern, die sich dazu entschieden haben, das zu unterstützen. Und es wurde eben sozusagen aber nur für die Länder zur Verfügung gestellt, wo auch klar war, dass das im größeren Rahmen verabreicht wird, also in Gratis-Impfprogrammen eigentlich ist. Und es wurde in Österreich relativ spät erst die Entscheidung getroffen, dass das angeboten wird und ins Impfprogramm aufgenommen wird. Und deswegen ist es dann so spät bestellt worden, dass sozusagen Österreich dann auch später erst beliefert worden ist. Glück im Unglück sozusagen ist ja eben, dass wir auch eine späte Saison diesmal hatten, dass sozusagen die Saison eigentlich erst im Dezember, anstatt wie sonst oft schon im November oder späten Oktober begonnen hat, dass wir sozusagen mit der Beginn der Saison eigentlich schon diese Immunisierungsdosen für die Neugeborenen zur Verfügung hatten.
Und wie schätzen Sie das ein? Wird die aktuelle Dosierung noch weiter angehoben?
Ja, das ist der Plan an sich oder das Prinzip dieses Niasevimab, dieses Befortus ist das, dass man die Kinder anders als jetzt bei der Schwangerschaftsimpfung, da wird ja das zur Geburt werden die Antikörper mitgegeben und dann läuft das ab, egal wann das Kind geboren ist. Der Vorteil an dem postnatalen, also der Impfung oder Immunisierung nach der Geburt ist ja das, dass man das besser timen kann. Das heißt, Kinder, die vor der Saison geboren sind, sollen dann vor ihrer ersten Saison, das heißt, man wird dann im Oktober ungefähr immunisieren. Ein Kind zum Beispiel, das im Juli geboren ist, ist ja von Juli bis Oktober nicht gefährdet, weil da eben bei uns in der nördlichen Hemisphäre eigentlich RSV nicht zirkuliert. Kann man dann am Vorbeginn, optimal an den Vorbeginn der Saison, also zum Beispiel im Oktober, immunisieren, damit es dann in der ersten RSV-Saison, wo es eben am gefährdetsten ist, dann geschützt ist. Und da ist es eben so, dass diese unterschiedlichen Dosierungen für die unter 5 Kilogramm schweren, gibt es eben eine Dosierung für die über 5 Kilogramm. Das sind eben natürlich jemand, der Kind, das im März oder April, Mai geboren ist, ist natürlich dann in der nächsten Saison schwerer und braucht dann eine höhere Dosierung. Und in Österreich ist es sozusagen aufgrund dieses späten Bestellens waren eben zuerst die Dosen verfügbar für die Kleinen, die sie auch am dringendsten brauchen, weil wie gesagt, Hauptrisiko oder Hauptzeit, Hauptalter ist das erste Lebenshalbjahr, aber für die sozusagen vor der Saison geboren sind, kann man eben jetzt mit der größeren Dosierung auch die über 5 Kilogramm schweren dann immunisieren. Aber es geht immer eigentlich nur um das erste Lebensjahr, also um die RSV-Saison, den Winter im ersten Lebensjahr, nur bei einigen Kindern, eben die eine schwere Grunderkrankung haben, wie wir vorher schon gesagt haben, zum Beispiel angeborener Herzfehler, die werden teilweise dann auch im zweiten Lebensjahr noch immunisiert, aber eigentlich geht es nur ums erste Lebensjahr, um die erste Saison der RSV-Saison.
Und dieser Antikörper, dieses Nirsevimab, wird einmal gegeben.
Genau, also bei diesem langwirksamen Antikörper ist es eben eine Gabe. Es hat früher, das gibt schon seit 20 Jahren eigentlich, auch ein ähnliches Medikament, das eben nur für Risikokinder angeboten wurde, weil es auch sehr teuer ist und musste auch monatlich gegeben werden in der Saison. Also ist halt von November bis März oder so mehr oder weniger jedes Monat gegeben worden. Das wird jetzt abgelöst, mehr oder weniger durch das, wo man es wirklich nur einmal gibt und dann für mehrere Monate, natürlich mit abnehmender Wirkung ein bisschen, aber für 6 Monate zumindest wirkt. Ja.
Die Faktenchecker der Universität für Weiterbildung in Krems, die haben sich die Studienlage zu diesem Antikörper angeschaut. Das Ergebnis war, dass die Passivimmunisierung das Risiko für schwere Atemwegsinfektionen tatsächlich deutlich senkt.
Ja, das ist sehr erfreulich. Es gibt da einige Studien inzwischen schon, die das bestätigen, die das sozusagen, was in dieser Zulassungsstudie gezeigt wurde, teilweise sogar noch besser zeigen. Und das ist natürlich, wie eingangs erwähnt, RSV eine große Belastung für die Pädiatrie. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir da die Möglichkeit haben, dass natürlich keine Maßnahme zu 100% schützend, aber doch zu einem großen Maße. Also die Daten gehen da zwischen 60-80% Reduktion von schweren Atemwegserkrankungen durch RSV, gerade auch was Hospitalisierung betrifft oder sogar Intensivstationaufnahmen, dass wir da eigentlich uns in der Pädiatrie freuen können, dass wir sowas haben, weil eben da eine große Belastung, sowohl für uns in der Pädiatrie, aber vor allem muss man auch sagen, für die Familien und die Kinder, dass da eine große Belastung wegfallen könnte. Wichtig ist, dass es halt auch von vielen angenommen wird und angewendet wird.
Bei Kindern, die in der RSV-Saison geboren werden, wird seit dem Vorjahr eine aktive Immunisierung, also eine Impfung, angeboten den werdenden Müttern, die damit indirekt auch ihre eigenen Kinder immunisieren. Wird das angenommen?
Ja, es gibt ja eben zwei Möglichkeiten jetzt seit den letzten 1-2 Jahren, die Kinder zu schützen, also die Säuglinge und neugeborenen Säuglinge und diese Schwangerschaftsimpfung, die Sie ansprechen, die eben schon eben seit Vorjahr oder wirklich jetzt im Vorjahr verfügbar ist, muss man sagen, dass die leider zu wenig bekannt ist wahrscheinlich. Ja, also dass es wie viele Impfungen in der Schwangerschaft, also viele sind ja genau genommen 4 Impfungen in der Schwangerschaft eigentlich empfohlen. 2 davon vor allem, um das Kind zu schützen. Also da geht es darum, dass die Mutter durch diese aktive Impfung Antikörper, hohe Antikörperspiegel produziert, die dann über die Nabelschnur, übers Nabelschnurblut aufs Kind übergehen und das Kind dann in den ersten Lebensmonaten schützen. Und das gibt es eben für RSV jetzt auch. Wirkt gut. Problem ist eben, dass viele Schwangere das gar nicht wissen und das vielleicht auch ein bisschen an Aufklärung mangelt. Einerseits, dass die viele Leute nicht wissen, wie bedrohlich RSV sein kann. Das heißt, das ist ja nur ein Schnupfenvirus, was eben teilweise für jetzt gesunde Erwachsene stimmt, aber eben nicht für Neugeborene. Das heißt, daran scheitert es, dass viele nicht die Bedrohung sehen und auch viele eben gar nicht wissen, dass man sich beziehungsweise das Kind schützen kann, indem man sich in der Schwangerschaft impfen lässt. Und dazu kommt noch ein bisschen, dass immer eine Skepsis ist gegenüber Impfungen, auch dazu Impfungen in der Schwangerschaft, aber das ist eben gezeigt, dass das sicher ist und einen guten Schutz bietet in den ersten Lebensmonaten.
Und gelingt es im Spital, diese Skepsis, diese Abneigung gegenüber Impfungen auszuräumen?
Ja, das Problem, wenn wir die dann schon Mütter sehen und vor allem auch die Kinder sehen, ist es ja für diese Schwangerschaftsimpfung natürlich zu spät. Das heißt, es wäre vor allem in der Hand der betreuenden GynäkologInnen, eventuell auch HausärztInnen, InternistInnen und so weiter, das anzubieten oder vielleicht auch der öffentlichen Gesundheitsstellen das zu informieren und anzubieten, weil zum Beispiel auch im Mutter-Kind-Pass, der ja laufend auch überarbeitet wird und werden sollte, dass das dort eben erwähnt wird, dass man eine Aufklärung über Schwangerschaftsimpfungen macht. Das wäre sicher sinnvoll.
Kommen wir noch zu den Spätfolgen von RSV-Infektionen, zum Beispiel zum Wheezing, die keuchende Lunge. Ist die passive Immunisierung, von der wir jetzt gerade gesprochen haben, wirkt die sich hier auch positiv aus?
Wird es noch eigentlich zu wenig lang angewendet, um das jetzt sicher sagen zu können. Also es war natürlich lange Diskussion, oder man weiß, dass Kinder, die eine schwere RSV-Infektion im ersten Lebensjahr oder ersten ein, zwei Lebensjahren durchgemacht haben, dann dazu neigen zu diesem persistent wheezing oder repeated wheezing. Das ist so ähnlich wie Asthma, sozusagen dieses Wheeze ist sozusagen das, was Asthma, also bei Asthma auftritt, also so eine Atemwegsverengung, die eben Kinder häufiger insgesamt haben, weil sie halt enge Atemwege haben, und das aber eben eine durchgemachte RSV-Infektion in den ersten Lebensmonaten das begünstigt. Das weiß man, war dann in Diskussion, ist das sozusagen, sind eher die halt zu diesem Asthma und Anführungszeichen neigen, kriegen eher RSV oder so, aber inzwischen weiß man schon, dass es wirklich das RSV auch das ist, was dann später zu diesem Wheezing oder zu diesem häufigen Atemwegsproblemen führen kann. Ob jetzt die Verhinderung, diese Antikörper oder diese Schutzmaßnahmen dann wirklich das auch, diese Spätfolgen reduzieren können, dafür wird es noch zu kurz angewendet. Aber wir gehen schon eher davon aus, dass die Infektion, es ist ja, man muss ja auch sagen, diese Immunisierung schützt ja gar nicht vor der Infektion, sondern nur vor den schweren Erkrankungen. Und das heißt, die Infektion findet zwar statt, aber die Schädigung der Atemwege nicht. Oder nicht so stark. Was aber wiederum heißt, dass einerseits schon eine Immunität ausgebildet wird. Also das war ein bisschen die Sorge, und das weiß man inzwischen, dass es aber unberechtigt ist, dass wenn man im ersten Lebensjahr RSV-Infektion nicht durchmacht, oder die RSV-Erkrankung, dass man dann im nächsten Jahr, also im zweiten Lebensjahr, ein Problem hat. Und das hat sich aber gezeigt, dass das nicht der Fall ist. Das heißt, die Kinder haben ja eine RSV-Infektion, aber keine schwere Erkrankung, und haben dann trotzdem Immunität und sind im zweiten Lebensjahr geschützt. Und wir gehen davon aus, aber dazu, wie gesagt, das muss man sicher noch ein bisschen abwarten, die nächsten Jahre, wenn ich diese RSV-Erkrankung in den ersten Lebensmonaten verhindern kann, dass eben auch diese Folge, dieses asthmaartige Wheezing dann auch weniger wird dadurch, also dass man die Kinder auch davor schützen kann. Ist eine Annahme, muss man beobachten, aber wir sind da eigentlich guter Hoffnung, dass das der Fall sein wird.
Herr Professor Strenger, Sie sind ein erfahrener Pädiater, aber Sie wissen natürlich, dass es auch in den älteren Bevölkerungsgruppen gefährdete Personen gibt. Wie schaut es da aus? Gibt es da ebenfalls eine Impfung?
Ja, wie schon erwähnt, RSV ist ja ein Virus, das alle Altersgruppen betrifft, immer wieder, man sich infiziert. Und das ist interessant, dass es eigentlich erst in den letzten Jahren sozusagen der Medizin bewusst geworden ist, dass viele Alte, also jetzt Senioren mit Lungenentzündung in Wahrheit eben auch RSV haben. Also bis vor ein paar Jahren dachte man, das betrifft eigentlich nur die Säuglinge und für die anderen ist ein Schnupfenvirus. Stimmt eben für mittelalte, gesunde Erwachsene, aber sehr wohl die Alten oder anders Vorerkrankten auch, macht es auch schwere Lungenentzündungen im Alter, im hohen Alter vor allem, wird immer mehr Thema. Und da gibt es eben eine aktive Immunisierung für eben Pensionisten, Senioren oder auch für Erwachsene mit Vorerkrankungen. Das ist eine aktive Immunisierung. Eine davon ist die man auch den Müttern in der Schwangerschaft gibt. Das ist eine aktive Immunisierung, die man auch den Senioren geben kann. Und es gibt dann auch noch zwei andere aktive Immunisierungen, Impfungen, also klassische Impfungen für eben Senioren, um die vor schweren RSV-Erkrankungen schützen zu können. Ja.
Abschließend gefragt, fühlen Sie sich mit dem Instrumentarium, also mit der Prophylaxe und mit den therapeutischen Möglichkeiten, also eine kausale Therapie gibt es ja nicht, aber mit den vorhandenen Möglichkeiten, gut gerüstet für die nächste Saison?
Also ich glaube, dass wir das gute Instrumente in der Hand haben, um das System, aber auch die Familie und die Kinder zu entlasten mit diesen zwei Möglichkeiten der Immunisierung. Und es ist sehr erfreulich, dass das auch im Impfprogramm gratis zur Verfügung gestellt wird. Wichtig ist halt eine Impfung oder Immunisierung wirkt nur dann, wenn man sie auch verabreicht. Das heißt, dass das Bewusstsein geschaffen wird in der Bevölkerung, dass das eine bedrohliche Erkrankung ist für Neugeborene und Säuglinge und dass man aber dagegen gut was unternehmen kann. Ja. Zusätzlich ist schon, wird es auch, Sie haben kausale Therapien angesprochen, das ist in Entwicklung, gibt es gewisse Dinge, die da möglicherweise auf den Markt kommen werden, aber das dauert wahrscheinlich noch Jahre. Derzeit ist es so, dass man nur die es dann betrifft, halt symptomatisch behandeln kann und überwachen muss. Aber insgesamt ist es sehr erfreulich, diese Entwicklung, dass es jetzt eine Prophylaxe dagegen gibt.
Dann bedanke ich mich für Ihre Zeit, Herr Professor Strenger, und danke für das Gespräch.
Bitte gerne, ja.
Dieser Podcast entstand mit freundlicher Unterstützung von Sanofi.
Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Springer Medizin.